Willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Und ich bin Claudia, mich kennt ihr mittlerweile und ich bringe euch ja die verschiedensten Gäste mit aus der jagdlichen Szene. Verschiedenste Jäger, heute mal ein Nicht-Jäger, aber ich erkläre euch gleich, wer das ist. Das Ganze ungeschnitten und ungeschönt und wir reden über das, was Jäger oder Jagdinteressierte eben wirklich bewegt, weil Jagd ist einfach mehr als Technik und Trophäen. Sie ist einfach für viele eine emotionale, ethische und mentale Herausforderung. Und da ich ja ein möglichst großes Bild der jagdlichen Charaktere abbilden möchte und der Persönlichkeit, die dahinter steht, habe ich heute einen ganz besonderen Gast da. Und zwar, wenn ich den Namen sage, der ein oder andere kennt ihn bestimmt, habe ich heute den lieben Emil hier.
Ja, hallo miteinander. Ich bin Emil.
Hallo Emil. Schön, dass du da bist. Kurzer Hintergrund, warum bist du hier, beziehungsweise warum habe ich dich eingeladen? Dazu muss man sagen, Emil und ich kennen uns persönlich. Emil wohnt in meinem Revier und die Besonderheit an Emil ist, also ich glaube, es ist gar nicht so besonders, wir alle hatten mal diese Besonderheit, der Emil ist erst 14 Jahre alt und ich sage immer im Spaß, mein Jungjäger. Aber Emil, stell dich doch mal selbst vor.
Ja, hallo, ich bin der Emil. Ich gehe schon, seit ich klein bin, eigentlich auf die Jagd mit meiner Familie. Ich bin jagdlich geprägt und ich gehe auch öfters eben mit dir raus und wir gehen jagen. Und mir macht es einfach Spaß, einfach dieses Handwerk auszuüben und dass ich einfach hier sein kann und eben jagen, also mit jagen gehen darf und genau.
Das ist eine schöne, knappe, kurze Vorstellung. Was passt thematisch ziemlich gut, weil die letzte Podcast-Folge hatte ich einen Jäger ohne jagdlichen Background. Ja, wir haben ja immer mal wieder Leute ohne jagdlichen Hintergrund, die zu mir Jagd gefunden haben. Und mit dem habe ich mich drüber unterhalten. Wie ist das denn, wenn man eine jagdliche Familie hat und dann direkt von klein auf rangeführt wird? Deswegen cool, dass du da bist, Emil. Wie sich unsere Hörer wahrscheinlich denken können, du hast noch keinen Jagdschein, liegt einfach aufgrund der gesetzlichen Regulationen, die wir so in Deutschland haben. Du bist noch keine 18. Ich meine, okay, ab 16 kannst du einen Jagdschein machen. Aber ich weiß von dir, da wird sich nicht viel ändern, hast du mir mal gesagt.
Ja.
Beim Mitgehen tust du ja jetzt auch. Genau, ich würde aber sagen, Emil, du erzählst wahrscheinlich von Kindesbeinen an, ab dem Moment, wenn du mit deinem Opa mitgegangen bist, als du dann angefangen hast, ich sag mal, mit den Jägern bei uns im Dorf mitzugehen, mit mir mitzugehen. Deswegen kriegst du auch die gleichen Fragen gestellt. Wir wollen heute nur so ein bisschen, ja, Jagd, ich sag mal, durch die Augen eines Kindes, mein jagdlich vorgeprägtes Kindes, hier ein bisschen darstellen. Deswegen, lieber Emil, du hast schon gesagt, wie du zu Jagd gekommen bist. Willst du da noch irgendwas ergänzen?
Eigentlich, also wie gesagt, kann ich eigentlich, seit ich sitzen und gehen kann, hat mich mein Opa mitgenommen und dadurch bin ich eben da rangeführt worden. Ich kenne eigentlich keine Facetten jetzt bis jetzt, wo ich wirklich nicht jagdlich interessiert war, außer halt, wo ich noch ganz klein war.
Okay, also ganz klein heißt dann so 2, 3 Jahre
genau.
Alt.
Ja, sowas. Ja.
Wir Psychologen, wir fragen auch gerne mal diese Frage, was ist die erste Erinnerung, an die sich ein Mensch erinnern kann?
Boah, also wenn ich da jetzt von meinem jagdlichen Alltag, also halt von dem jagdlichen, boah, die erste Erinnerung, da doch, da war ich, das war Ende Juli zur Blattzeit und da waren mein Opa und ich, sind wir rausgefahren und haben uns auf einen Drückjagdbock gesetzt und da hat mir das erste Mal gezeigt, wie man halt blatten kann und wir hatten da nicht so einen Mundblatter, sondern so ein, also wie diese, ich weiß nicht, wie die heißen, wo man so drauf drückt. Genau. Und da habe ich geblattet und da kam tatsächlich ein Bock. Aber der Bock kam nicht so auf 50 Meter, sondern ich habe anscheinend so gut geblattet, dass der Bock auf 5 Meter kam. Und das war natürlich sehr, sehr aufregend und da war ich auch, habe ich das halt auch erstmal gemerkt, trotzdem, was das ausmacht, einfach mal dieses Blatten oder beziehungsweise dieses Rausgehen in die Natur, was man da einfach erleben kann. Und genau, das ist eigentlich somit die erste Erinnerung, die ich an die Jagd habe. Ja,
ja, kleine Einstiegsfrage, unabhängig von meinem Fragen-Potpourri. Aber wir gehen rein. Thema jagdlicher Werdegang und prägende Momente. Was war denn bis jetzt, ich meine, okay, nicht als Selbstjäger logischerweise, was war denn bis jetzt dein prägendster Moment in deiner bisherigen jagdlichen Laufbahn?
Ich muss sagen, einer der prägendsten, also es ist nicht der prägendste Moment, sondern ein prägender Moment ist immer wieder auf die Unwissenheit, jetzt vor allem Leute in meinem Alter, zu treffen, die wirklich einfach nicht dieses Verständnis beziehungsweise nicht dieses Wissen, was man in der Jagd macht, sondern einfach, dass es einfach nur darum geht, dass man etwas umbringt, etwas tötet. Und halt einfach diese Unwissenheit, was denn ein Jäger macht, was er denn alles für, ich sag mal, Dienstleistungen oder Leistungen an der Natur leistet, was man da alles macht. Und das ist immer so für mich ein Moment, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt ich als Person, wenn sie mir gegenüber spielen, was sagen, ich muss den aufklären, ich muss denen sagen, dass es nicht nur darum geht, ein Stück Wild zu erlegen, sondern eben halt auch die anderen Sachen. Es geht ja um Hege, es geht um Pflege, es geht darum, wenn, was weiß ich, der Bauer anruft, dann muss man sich halt mal nachts hinstellen, wenn da jetzt großer Wildschaden ist. Es ist nun mal, das Erlegen ist eigentlich ein Teil der Jagd, aber nur ein relativ kleiner Teil. Also die Arbeit, die meiste Arbeit beginnt eigentlich nach dem Schuss und auch vor dem Schuss und für den Schuss. Und das ist eben so, was halt immer prägend ist, wenn die einfach nicht verstehen, dass die Jagd viel mehr ist als nur Wild nach Hause bringen.
Wirst du damit oft konfrontiert?
Es ist ja so, ich mache ja auch ein bisschen Instagram. Und da haben mich auch schon ein paar Leute mit erkannt und halt mit in Verbindung gebracht. Und da ist es dann schon so, die meisten kommen zu mir und wollen wirklich sachlich einfach was wissen. Aber ich hatte auch schon Begegnungen, die einfach kamen, ey, du Mörder, ihr bringt doch nur Tiere um. Wo ich mir halt dann so denke, okay, da atme ich durch und dann überlege ich mir erstmal, was sage ich zu dem? Weil wenn ich dem jetzt sage, nö, das machen wir nicht und ich gehe, dann wird er seine Einstellung nicht ändern. Man muss ihm dann einfach aktiv zeigen, warum man das nicht ist oder was man einfach noch dafür macht, dass man eben vielleicht ein Stück Wild erlegen kann. Und das ist eben so, wo ich sage, da ist schon eine relativ große Unwissenheit noch zustande hier bei uns.
Ist das dann in der Schule oder wo findet das statt?
In der Schule ist ja gut, da bin ich ja eigentlich bis jetzt die meiste Zeit. Da ist es schon, also eigentlich hauptsächlich doch in der Schule. Es gab auch schon ein paar Mal was übers Internet. Aber wie gesagt, ich hatte noch keine Begegnung, wo ich wirklich sage, okay, der hat mich jetzt zutiefst beleidigt oder auch im Internet so ein Hasskommentar. Es ist Kritik. Ich sage immer, Kritik ist nicht Hass. Kritik ist, man sagt, was man vielleicht falsch gemacht hat und Hass ist halt, man will seine Einstellung nicht ändern, sondern hat halt von vornherein quasi was gegen die Person.
Dazu muss man ja sagen, mittlerweile, also ich sage ja immer am Ende der Podcast, wo die Leute zu finden sind. Mittlerweile heißt du ja Not Hunting Emil jetzt auf Instagram. Früher war es mal der Hunting Emil. Da könnte man natürlich auch meinen, ja, okay, der jagt ja gar nicht bei Not Hunting. Aber ja, spannend. Spannend, dass dich das so prägt. Also verstehe ich vollkommen. Also ich meine, gerade das Alter, in dem du bist, wenn man da kurz in die Entwicklungspsychologie reingeht, ist das natürlich was, wo sich viel prägt, wo gerade das Umfeld, das, was andere Leute, ich sag mal, denken und einem mitgeben. Spannend, dass du das wählst, beziehungsweise dass du sagst, okay, das ist für mich super prägend, der Umgang mit Nichtjägern oder Jagdinteressierten. Gibt es da eine bestimmte Erfahrung? Ich meine, du hast jetzt noch keinen eigenen Jagdstil, aber wahrscheinlich eine Einstellung. Also gibt es eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder deiner Einstellung stark beeinflusst oder beeinflusst hat?
Das ist eigentlich, also wie gesagt, ich muss sagen, ich gehe ja, wie du schon gesagt hast, nur mit auf die Jagd. Also ich habe ja noch keinen Schein, aber ich muss sagen, eine Erfahrung, die mich im Jagdziel beeinflusst hat, ist halt auch sowas wie, man hat als Kind eben gelernt, wenn wir jetzt ein Stück Wildfleisch essen wollen, wenn es Sonntag eben ein Stück Bratenfleisch gibt, muss man dafür in den Wald gehen, man muss dafür vielleicht ein Tier erlegen, man muss das Tier zerwürgen, man muss es aufbrechen, man muss es verwerten. Also es ist sowas, von Kindesbeinen halt herangeführt zu werden an dieses, hier ist ein Tier, das stirbt, damit du eventuell dann ein Stück Fleisch haben kannst. Wo ich mir halt eben gedacht habe, okay, dieses Tier ist jetzt gestorben, aber es ist gestorben, damit ich es essen kann, beziehungsweise ist für meine Zwecke oder halt für die Zwecke, die wir daraus haben, gestorben und nicht einfach nur sinnlos irgendwie gestorben. Und da muss ich mal halt sagen, das ist schon sowas, da hat man dann auch eine sehr, sehr hohe Achtung vor dem Stück Wild. Also ich muss auch immer wieder sagen, wenn ich dabei bin, dass mal etwas erlegt wird, dann ist es trotzdem Ehrfurcht, dem man das Stück eben entgegenbringt, dass man sagt, okay, es ist gestorben, es ist jetzt für uns gestorben, es ist jetzt gestorben, damit wir eben etwas essen können, beziehungsweise das Stück Wild dann verwerten können. Und es ist trotzdem noch auch beeinflusst einen trotzdem noch sehr. Vor allem, wenn man dann irgendwie noch Todfluchten hat oder wenn man trotzdem mal ein verletztes Stück noch findet bei der Nachsuche. Es ist halt trotzdem sowas, das beeinflusst einen schon.
Definitiv. Finde ich auch schön, dass du es so beschreibst. Ich meine, du bist ja so ein typisches Dorfkind, würde ich mal behaupten. Es gibt wahrscheinlich auch andere Kinder in deinem Alter, die sich nicht dem bewusst sind, was da jetzt auf dem Brustbrötchen eigentlich wirklich drauf liegt. Ich meine, es gibt heute noch Erwachsene, die das nicht wahrhaben wollen und die Augen davor verschließen. Deswegen, ich finde es eine mega, mega Art, an die Jagd ranzukommen. Ich finde es eine mega Art, an den Fleischkonsum rangeführt zu werden. Und schön, dass du das so auffasst und diese Ehrfurcht da gleich mitnimmst. Na, und das ist ja auch was, das wird dich früher oder später, wenn du deinen Jagdschein machst, ja auch beeinflussen.
Auf jeden
Na, in
Fall,
dem
auf jeden Fall.
Handeln. Gibt's denn, achso, nee, Zeile verrutscht. Wir gehen mal weiter, Ethik und Verantwortung in der Jagd. Jagen ist für viele eine Passion, für viele Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Es ist für mich eigentlich ein, es schließt sich gegenseitig, finde ich, nicht so aus. Also man hat die Passion daran zu jagen. Ich habe die Passion mitzugehen. Ich habe die Passion draußen zu sitzen. Aber ich habe dann später auch die Verantwortung über Leben und Tod zu entscheiden. Und ich finde, hat man, wenn man nur Passion hat, aber keine Verantwortung, ist man kein guter Jäger, sage ich mal. Hat man nur Verantwortung, aber keine Passion, ist es auch schwierig. Wobei ich halt sagen muss, deswegen, also jetzt, wenn ich mich da wirklich festlegen würde, ich auf jeden Fall in die Verantwortung gehen, weil Verantwortung ist viel, viel wichtiger, weil man, wie gesagt, man entscheidet über das Leben oder das Sterben, über das Stück. Wo ich sagen muss, wie gesagt, Verantwortung ist mir da wichtiger als die Passion. Aber die Passion muss trotzdem mit reinspielen, weil wenn ich keine Lust drauf habe, dann ist es auch
Kann ich es auch
blöd.
lassen?
Ja,
Ja,
genau. Und dann.
dafür haben wir genügend Jäger in Deutschland, die sich drum kümmern.
Genau.
Du musst dich nicht festlegen, das ist das Gute. Es hat sich auch noch nie einer festgelegt. Es ist immer beides. Darauf zielt die Frage auch ab. Ich meine, vielleicht, alles ist Statistik. Vielleicht kommt mal einer, der sagt, okay, für mich ist es nur Passion oder nur Verantwortung. Aber wie du halt schon sagst, Thema, wir haben das Privileg, als Jagdscheininhaber mit Waffen draußen rumzurennen, zu schießen. Das ist ein sehr großes Vertrauen. Na, gerade in so einer bevölkerungsdichten Kulturlandschaft wie Deutschland. Und das bringt immer Verantwortung mit sich. Und wir würden diese Verantwortung gar nicht bekommen, wenn wir sie ja nicht vorher bewiesen hätten. Es gibt ja Prüfungen, die man vorher für machen muss. Es gibt Überprüfungen, die der Staat dementsprechend macht. Na, also man kommt an der Verantwortung nicht vorbei und wenn die Passion mitspielt, ist es ja gleich doppelt wichtig. Gibt's denn einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst oder von mir aus auch die Leute, mit denen du mitgehst?
Also ein Grundsatz muss ich sagen, wenn ich dann später jagen gehe, ist es nichts geschossen ist auch gejagt, beziehungsweise nur wenn es passt. Also egal wie oft ich draußen bin oder egal wie frustriert ich bin, ich würde nie, beziehungsweise ich würde, doch ich würde nie einen Schuss, beziehungsweise einen Schuss versuchen, wo ich weiß, okay, der wird nichts. Oder das ist zu weit, das ist, es ist zu dunkel, der wird einfach nichts. Da ist halt auch wieder dieses Vertrauen wirklich der Menschen jetzt in uns, dass man eben abwägen kann. Passt das Stück? Kann ich es erlegen? Oder ist es halt zu jung, zu alt, es ist zu dunkel, es ist zu weit, ich traue mich das nicht. Darauf muss, finde ich, ist halt ein Grundsatz, dass man wirklich sagt, okay, ich jage, damit ich auf jeden Fall etwas erlegen kann, aber ich jage nicht, damit ich sinnlos so viele Tiere wie möglich abschlachten kann. Und das ist eben das, wo ich abwäge und sag, nur wenn es passt und wenn ich nichts geschossen habe und nach Hause gehe, hatte ich trotzdem einen schönen Abend oder Morgen in der Natur, habe was gesehen. Vielleicht habe ich auch nichts gesehen, aber ich war draußen, ich habe es probiert und es hat nicht gepasst, dann hat es halt nicht gepasst. Dann gehe ich morgen wieder raus, vielleicht passt es da, aber nicht überhetzen und nicht einfach diesen Druck machen, okay, es muss jetzt passen.
Also kein Druck, kein Frust und wenn Frust ist, dann dem nicht nachgeben.
Genau.
Ja, und da ist wieder dieser Punkt, ne, wir hatten vorhin, ne, sein Fleisch erarbeiten, das Tier stirbt für mich, beziehungsweise für meinen Fleischkonsum, aber da auch zu sagen, okay, wenn die Truhe leer ist, dann muss ich halt wieder auf den passenden Moment warten.
Ja,
Kann man das so
auf jeden Fall.
zusammenfassen?
Wie bitte?
Kann man das so zusammenfassen oder lege
Auf
ich
jeden
dir hier
Fall.
Worte in den Punkt? Okay, aber finde ich einen schönen Grundsatz auf jeden Fall, das zu sagen, weil man hört es ja immer wieder, die nicht so positiven Beispiele, die irgendwas machen, was man vielleicht nicht machen sollte. Jetzt vielleicht schwierig so als Mitgeher, aber es gibt bestimmt was. Was war die herausforderndste Situation, die du bis jetzt bei der Jagd erlebt hast?
Herausfordernd finde ich immer Jagden, wo Bewegung ist. Also jetzt Jagd, Drückjagden, Erntejagden, Treibjagden, wo man nicht alleine ist, sondern wo man da steht, wo Bewegung ist, wo Hunde laufen, wo Menschen laufen, wo das Wild vielleicht schneller ist. Das finde ich immer, und ich muss ja auch sagen, ich gehe schon ein paar Jahre mit als Treiber durch die Dickungen. Und sehr herausfordernd war es, also mal davon, da war eine Fichtenanflug, ein junger Fichtenanflug, und wir wussten, okay, da drin sitzen Schweine. Und unten, also re rechts von dem Fichtenanflug und links davon war Feld, und da, das war wie so ein, und nach vorne und nach hinten ging Wald. Und wir sind eben durch den Fichtenanflug, und da waren dann, also die Schweine sind raus, aber sind quasi durch den Wald und nicht Richtung der Schützen. Und da hat aber noch ein Treiber zu mir gesagt, geh nochmal durch, vielleicht liegt noch eine drin. Und ich laufe durch die Fichtenverjüngung, und auf einmal vibriert vor mir so eine Fichte. Das war aber Gott sei Dank kein Wildschwein, sondern ein Reh. Und das Reh hat vollen Kurs auf mich zugenommen und hat mich dann erstmal in die Deckung gelegt, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist für uns herausfordernd, in die Deckungen zu kommen, aber es ist auch herausfordernd, für das Wild aus der Deckung zu kommen. Wo man jetzt einen Weg, wo das Wild vielleicht einen Weg finden muss. Und da war es so ein kurzer, quasi Wachaufmoment, und dann bin ich aus der Deckung raus. Die Schweine sind ins Nachbarrevier, da hat niemand noch eine Sau legen können, was jetzt auch nicht schlimm ist, weil, wie gesagt, kommen wir wieder zu dem Grundsatz, nichts geschossen ist auch gejagt, und ich denke, das war eine ganz gute Situation und für mich auch relativ lehrreich.
Also vor allem meinst du jetzt so körperlich herausfordernd damit?
Genau.
Okay. Kannst du dir eine andere Herausforderung vorstellen, außer als die körperliche?
Also ich glaube, herausfordernd ist es immer, wenn man jetzt draußen sitzt und, was weiß ich, man hat den Tag viel zu tun, man hat den Tag viel um die Ohren, und man sitzt draußen und da stehen Rehe, aber zu weit. Und das ist einfach, oder, und dann kommen sie näher, du könntest schießen, aber du hast den Kopf so voll, du schießt und du schießt halt vielleicht vorbei. Oder wenn man einfach diesen, man sollte, glaube ich, meiner Meinung nach nicht rausgehen, wenn man vorher, was weiß ich, einen sehr bewegenden oder tragischen Moment für einen erlebt hat. Oder wenn der Tag viel war, oder wenn einfach, wenn man eigentlich sagt, boah, ich fühle es heute eigentlich nicht so, aber ich gehe trotzdem raus. Und das ist sowas, wo ich sage, da muss man halt, wie gesagt, abwägen, dass man da vielleicht den Finger trotzdem auch gerade lässt und sagt, okay, der Schuss wird nichts. Aber ja, und ich sag, wie gesagt, daneben schießen ist der zweitbeste Schuss. Also lieber schießt man das Stück ganz vorbei, bevor man es irgendwie krellt oder krank schießt oder weit wohnt oder sonst was. Genau.
Dann haben wir wieder Überschneidungen zur letzten Podcast-Folge. Dieser Punkt, Kopf voll, nicht rausgehen. Ich kann natürlich auch lernen, meine Koffer zu Hause zu lassen und eben zu sagen, okay, ich mache meinen Kopf frei, bevor ich rausgehe.
Ja, auf jeden
Kann ich natürlich auch lernen. Das ist total witzig, weil wir das genau in der letzten Podcast-Folge auch besprochen haben. Ich kann mich an eine herausfordernde Situation, die wir beide gemeinsam erlebt haben, erinnern. Ich würde die jetzt auch einfach mal rausholen. Du warst dabei, als ich den Fangschuss antragen musste.
ja,
Weiß ich, du erinnerst dich bestimmt. Ne? Wir sind an
auf
ein
jeden Fall.
verletztes Stück gekommen, was sich nicht bewegen konnte. Und du hast die Taschenlampe gehalten. Das weiß ich noch. Es war dunkel. Und ich habe den Fangschuss aufgrund der Immobilität des Stücks aus nächster Nähe abgegeben. Und du bist mit dem Licht zurückgewichen, was auch nicht schlimm ist. Wir konnten das immer noch sehr, sehr schnell, sehr gut abfangen. Aber das ist natürlich extrem herausfordernd. Das ist so was, da haben wir zwei uns ja danach auch noch unterhalten. Das ist uns beiden nahe gegangen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das so läuft. Und ja, das ist natürlich auch, also Ich hätte fast drauf gewettet, dass du diese Situation erzählst, aber es ist in Ordnung, dass ich sie jetzt hochgeholt habe. Genau, du hast ein bisschen was schon beantwortet. Wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Also kritische Momente sehe ich, beziehungsweise sehe ich eigentlich nicht als direkt als schlecht an. So, also wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, Hass und Kritik ist für mich was komplett Unterschiedliches. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, das, was du machst, ist nicht gut oder das, was du nicht, würde ich nicht vertreten. Und da sage ich mir, okay, wenn du es nicht vertreten würdest, ist das deine Entscheidung. Da würde ich auf gar keinen Fall jemand reinreden. Aber mit Druck beziehungsweise oder Fehlern umzugehen, man sollte, glaube ich, immer erstmal selber überlegen, hat man den Fehler wirklich gemacht? Vielleicht ist es wirklich, dass einer nur etwas gegen einen möchte und nur dieses mit dem Finger auf einem zeigen, aber man sollte sich trotzdem im Klaren sein, okay, vielleicht habe ich diesen Fehler gemacht, vielleicht war ich zu schnell, vielleicht war ich zu überhastet, vielleicht habe ich geschossen, wo man nicht hätte schießen sollen, oder vielleicht habe ich das gemacht und das gemacht. Deswegen, man sollte nicht gleich alles, wenn einer auf einen zukommt, den Brustkorb heben und das stimmt nicht, sondern einfach mal kurz überlegen, durchatmen, okay, habe ich den Fehler gemacht? Liegt es wirklich an mir? Und es kann ja wirklich sein, dass es so ist, es kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Und deswegen finde ich, man sollte da nie direkt alles von einem wehren, sondern dann auch selber mal überlegen, okay, vielleicht liegt es ja wirklich an mir.
Also du kommst jetzt an den Punkt oder von der Seite her, dass jemand dich auf einen Fehler hinweist.
Ja, also genau, wenn jetzt jemand kommt, okay, sagt, das, was du jetzt gemacht hast oder das, was du gepostet hast, vertrete ich nicht, oder ja. Und da sollte man nicht gleich, wie gesagt, aufplustern, um Gottes Willen, warum denkst du das, sondern man sollte überlegen, okay, vielleicht hat er das jetzt jemanden getroffen oder vielleicht hat das jetzt jemanden auch beeinflusst, aber trotzdem, man sollte nicht gleich alles von sich wehren, sondern wirklich kurz drüber
Okay.
nachdenken.
Okay. Ja, das war nur so eine kleine Rückfrage, weil du jetzt der Erste bist, der quasi so von der Seite an die Frage
Ja.
rangegangen ist. Ist ja auch logisch, ne? Ich meine, wo sollst du gerade groß Fehler machen, außer dass du beim Pirschen die Autotür etwas laut zuschlägst?
Würde ich nie.
Nein, 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 nein. Oder auch im Ansitz, keine Ahnung, die Teekanne runterwirfst. Aber ich glaube, das war ich.
Das war eine Decke, zum
Das war der
Glück.
Deckel. Nee, okay, aber trotzdem super interessant, ne, von der Seite zu kommen. Gerade online gibt es ja so viele Meinungen und Möglichkeiten. Und ich finde es schön, dass du da diesen selbstreflexiven Teil ansprichst, ne, dass wir immer auch gucken, okay, was ist da wirklich los? Ne? Kann ich abends noch in den Spiegel schauen oder habe ich was falsch gemacht und sollte mich darum kümmern? Oder man sollte sich um seine Fehler kümmern, das hast du noch nicht gesagt.
Genau.
Okay. Druck. Wie gehst du mit Druck um?
Man sollte, also es ist ja, es gibt ja den jagdlichen Druck, aber ich habe noch nicht so diesen jagdlichen Druck erleben. Also wie gesagt, deswegen kann ich auch jetzt nur zum Beispiel von schulischem Druck reden, oder es ist einfach fast ja eigentlich dasselbe. Es ist ja, Druck verlangt ja immer von einem mehr, als man vielleicht geben würde oder mehr, als man machen würde. Und deswegen, da muss man auch ganz klar sagen, wenn dieser Druck jetzt Jagddruck ist, okay, man muss jetzt in 2 Wochen noch 2 Kitze schießen, dann würde ich einfach sagen, okay, ich gehe jetzt 2 Wochen konstant raus, aber wenn ich keine 2 Kitze schieße, dann schieße ich keine 2 Kitze. Wenn ich ein Kitz schieße, habe ich ein Kitz geschossen. Wenn ich kein Kitz schieße, habe ich keins geschossen. Das ist einfach, man kann es probieren, man kann es machen, aber Jagd ist sowas, das kannst du nicht beeinflussen. Also du kannst gucken, wie geht der Wind oder sowas. Man kann den aussuchen, aber du kannst den perfektesten Wind haben, ob das Wind kommt oder nicht, entscheidet selber. Und deswegen, mit Druck sollte man vielleicht gemäßigter umgehen und sagen, okay, wenn ich es schaffe, schaffe ich es, wenn nicht, dann nicht. Und man sollte sich da vielleicht auch nicht selber fertig machen, wenn man es nicht geschafft hat, weil davon geht auch die Welt prinzipiell erstmal nicht unter. Egal, was es jetzt ist. Klar gibt es schwerwiegendere Folgen oder keine Folgen, aber man sollte sich erstmal im Klaren sein trotzdem, dass man auf seine Grundsätze oder auf die Grundsätze der Jagd zurückgeht, auf die Weidmännlichkeit, Weidgerechtigkeit und nicht Tag und Nacht rausgehen, nur um dass man noch 2 Stück Rehwild erlegen kann. Zum
Also
Beispiel
du
jetzt.
sagst, nichts erzwingen und wir sind wieder bei dem Grundsatz, nichts geschossen ist auch gejagt.
Genau,
Ja, und
genau.
es ist halt so, man kann es nicht beeinflussen, man kann es nicht kontrollieren. Und wenn es nicht klappt, dann muss ich halt im nächsten Jahr. weiß ich nicht, besser managen.
Genau.
Okay. Dann kommen wir mal zum Punkt Lernen und Weiterentwickeln. Lernen bist ja gut drin. Was war die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Also zum einen, man kann nicht jeden überzeugen und man kann es nicht jedem recht machen. Wenn ich jetzt zu einem hingehe und sage, wenn er mich fragt, was habe ich für Hobbys, ja, ich gehe jagen. Und er ist direkt komplett dagegen und sagt, um Gottes Willen, das verstößt komplett gegen meine Prinzipien, würde ich nie machen. Dann muss ich sagen, okay, wenn es gegen deine Prinzipien verstößt, ist es deine Sache, Gottes Willen. Aber dann ist es manchmal auch so wie ein Auffordern, beziehungsweise wie eine Erwartungshaltung, dass ich jetzt sage, okay, das verstößt gegen XYs Prinzipien, also höre jetzt ich damit auf. Wo ich sagen muss, okay, ich habe es ihm erklärt, ich habe ihm erklärt, das ist, was die Jagd ist, was die Jagd macht. Und wenn er einerseits hat das verstanden, aber bleibt bei seinen Prinzipien, was ja eigentlich das Beste ist, was passieren kann. Andererseits will er es nicht verstehen und bleibt noch härter bei seinen Prinzipien. Und sowas muss ich dann halt sagen, das ist schon eine Lektion, wo man halt ehrlich sagen muss, okay, schade, ich konnte es ihm nicht erklären, er wollte es nicht erklärt haben oder er will es nicht verstehen, dann muss ich es einfach lassen. Aber ich würde mich, wenn jetzt jemand sagt, das finde ich nicht gut, würde ich mich jetzt nicht deswegen beeinflussen oder deswegen verändern mit jetzt meinen Hobbys oder generell mit der Jagd jetzt.
Kannst du das in einem Satz zusammenfassen?
Man kann es nicht jedem recht machen.
Man kann es sich eben recht machen. Okay. Und sich dann auch nicht davon beeinflussen zu lassen, wenn man es.
Genau. Aber was halt auch eine sehr Lekt oder eine Lektion war für mich, dieses Gemeinschaftliche in der Jagd. Also es ist selten trotzdem, wie gesagt, ich war jetzt mit meiner Familie oder beziehungsweise mit meinem Opa konkreter gesagt, jagen und jetzt bin ich seit circa einem Jahr mit dir und mit, also hier mit Jagen, wo ich sagen muss, dieses Gemeinschaftliche prägt mich noch mehr, wie wenn jetzt ich jetzt alleine mich irgendwie hinsetze und was gucke oder halt draußen mich ansetze. Deswegen, ich muss sagen, ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich bei euch mit gehen kann und mit dir mit jagen kann, weil es auch einfach, es macht auch trotzdem auch viel, viel mehr Spaß, wenn man jetzt gemeinsam rausgeht. Man kann Erfahrungen teilen, man kann, wie gesagt, Scherze machen, man kann im, jetzt, wenn man Gummipirschen ist oder so, es ist schon wirklich viel, viel schöner. Und das ist so eine Lektion, wo ich vielleicht früher gedacht habe, okay, die Jagd ist, man setzt sich alleine raus mit seinem Filzhut und dem Lodenmantel und wartet eben auf ein Stück Wild. Und das ist eben halt das komplette Gegenteil, finde ich.
Ja, also da muss man auch sagen, also mittlerweile haben wir eine coole Truppe da unterwegs, ne?
Auf
Und
jeden Fall.
du gehst ja nicht nur bei mir mit, sondern die anderen nehmen dich ja auch gern mit.
Das
Na,
stimmt,
und du
das
bist bei
stimmt.
uns mit in der WhatsApp-Gruppe und du wohnst neben unserem Schlachthaus.
Ja, das stimmt
Da
auch.
muss man halt dann auch mal wischen, ne, wenn es drauf ankommt,
Ja,
aber.
kommt öfter drauf an, habe ich das Gefühl.
Ja,
Ja.
aber schön. Also man kann sich eben recht machen. Gemeinschaft ist wichtig. Ne? Es ist auch wieder
Ja.
dieser Punkt. Ich meine, diese Podcast-Folge werden ein paar Leute hören und davon werden auch viele Leute sagen, was für ein Schmarrn. Ne? Aber
Ja.
ja, deswegen ja, den Podcast
Sollen Sie
trotzdem
das denken?
weiter. Genau. Gibt es denn, jetzt muss Emma hier mitreden, gibt es denn ein Thema, über das du heute anders denkst als, ich sag mal, zu dem Beginn, als du mitgegangen bist.
Also als zu dem Beginn, wo ich mitgegangen bin, nicht, aber ich habe jetzt vor, wie gesagt, ich mache jetzt vielleicht seit einem Dreiviertel bis Jahr bisschen Social Media. Und früher war es trotzdem so ein bisschen, man hat ja trotzdem von den, ich war ja früher noch nicht so mit euch unterwegs, sondern vielleicht mit ein paar älteren Herrschaften. Und da war eben dieses Social Media gleich schlecht, es ist negativ und man kann nichts damit anfangen. Und darüber, und das hat man halt dann so aufgeschnappt, wo man, wie gesagt, jetzt vor 3, 4 Jahren. Und da muss ich wirklich sagen, das war wie so eine 360-Grad-Wendung, die gesagt, jetzt mache ich es ja sogar selber ein bisschen, also nicht so sehr aktiv, aber ich probiere
Das
immer
wird
mal
schon
wieder was
noch.
zu posten. Wie bitte?
Das wird schon noch.
Na klar. Und ich probiere immer mal wieder was zu posten. Und ich finde halt auch der Social Media, die Social Media Kanäle ist so, man kann da so, so viel lernen mit. Also man kann jetzt, mache ich mal ein bisschen Werbung für die, zum Beispiel für die Jägerschmiede oder jetzt für dich. Man kann so viel durch Instagram lernen, man kann die Beiträge anschauen, es gibt so viele lehrreiche Sachen, wo man wirklich, ach so, okay, das ist so und so. Das ist halt sowas, wo man früher dann vielleicht eine Person gefragt hat, die jagen ist. Und so kann ich halt, wenn ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, auf welche Seite vom Hut oder von der Mütze kommt der Bruch, dann google ich das oder schaue auf Social Media, wie das Menschen machen oder jetzt einen Merksatz für, keine Ahnung, für die verschiedenen Entenarten. Das ist einfach sowas, wo ich sage, da wird Wissen weitergegeben und Wissen eigentlich kostenlos für alle dargestellt beziehungsweise freigestellt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut.
Also da wirklich, also am Anfang, das, was du, ich sag mal, von den Alten mitbekommst, so ein Müll, jetzt in
Genau.
Anführungszeichen hinzu, hey, so schlecht ist das gar nicht. Ich kann für mich was Positives rausziehen und ich kann auch selbst mitgestalten.
Auf jeden Fall.
Genau, ich meine, da gibt es auch wieder zweischneidige Schwerter, aber das ist immer wieder bei dem Punkt, der Anwender ist es, der es gut oder schlecht macht. Dementsprechend kann ich es gut und schlecht nutzen oder eben auch gut und schlecht. Ja, meine Meinung in die Welt blasen, sagen wir es mal so.
Genau.
Wir gehen mal über in den letzten Block, Zukunft der Jagd. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Herausforderungen und Chancen. Also Herausforderungen denke ich, dass man noch aktiver, als man es jetzt tut, beziehungsweise noch intensiver Aufklärungsarbeit leisten muss. Also man muss wirklich Naturpfade, also man hatte jetzt im Kindergarten, hat man mal was von einem Förster gehört. Ich war sogar mit meinem Kindergarten damals in den Wald und hat uns Försterung geführt. Aber ich meine, jetzt, wenn ich heutzutage das anschaue, muss ich sagen, es reicht in Teilen wirklich nicht mehr. Also, wie gesagt, trotzdem, jetzt sind wir wieder am Anfang der Podcast-Folge, die Unwissenheit von anderen. Man muss mehr aufklären, man muss einfach schauen, dass trotzdem von der Jagd kein falsches Bild übermittelt wird. Also, es gibt ja jetzt auf YouTube genügend, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, genügend Jagdvideos, wo man Leute sieht, die aus einem Helikopter mit einem Maschinengewehr auf Wildschweine jagen. Und dann sieht es jemand aus, sagen, nehmen wir jetzt einfach mal Berlin. Nichts gegen Berlin, aber Berlin ist jetzt meine Beispielstadt. Die sagen, ja, okay, hier in Bayern, da machen die das ganz genauso. Und da ist es einfach, diese Überprüfungsquelle, sage ich jetzt mal nicht, wo die einfach sagen könnten, ich frage mal den und den oder ich habe das so und so gelernt, ach so, so ist das gar nicht. Sondern da bleibt man dann einfach bei dem Bild, okay, Jäger sind empathielose Mörder. Und so denke ich das, so verbreite ich das und so bleibt es auch für mich. Und deswegen denke ich, man muss viel, viel mehr aufklären, man muss viel, viel mehr machen, damit eben dieses Bild nicht so übermittelt wird.
Also das siehst du jetzt als Chance und als Herausforderung?
Beides in einem eigentlich. Also es ist eine Herausforderung, man muss mehr Aufklärungsarbeit leisten, aber es ist auch eine Chance, dass man eventuell Leute davon vielleicht abwendet, also von diesem Irrglauben abwendet oder vielleicht sogar Leute dazu bewegt, vielleicht selber den Jagdschein zu machen. Also Gottes Willen, ich höre von vielen Leuten, ach guck mal, du machst ja eigentlich ganz cooles Zeug. Jetzt durch deinen Kanal habe ich wirklich schon gehört, ich beschäftige mich ein bisschen mit dem Thema der Jagd und es war auch ein Bekannter, der hat erst vor kurzem gesagt, ob ich ihn vielleicht mal mit in den Wald nehmen könnte oder ob ich ihm das vielleicht mal zeigen könnte. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, auf jeden Fall, das würde ich sehr, oder bin ich sehr dafür, dass man eben die Leute, vor allem die eventuell aus der Stadt kommen oder vielleicht jetzt nicht so im ländlichen Gebiet wohnen und nichts damit am Hut haben, ranführt und zeigt, okay, es ist mehr als nur ein Erliegen von einem Stück.
Und ich finde da auch, ich meine, mit deinem Alter sprichst du ja nochmal eine andere Zielgruppe an. Na,
Auf jeden
egal,
Fall.
jetzt ob in der Schule oder so, da bist du ja auch unfassbar Multiplikator. Na, und da wünsche ich mir gerne mehr, dass die Leute da mehr von machen. Da gibt es ja einige, ich sag mal, in deiner Altersklasse, die das machen. Ich kann aber auch verstehen, ich kenne es auch von mir aus Schulzeiten, da hast du irgendwas online gepostet und alle haben sich das Maul zerrissen. Na,
Klar.
und da müsst ihr halt so ein bisschen drüber weg. Und irgendwann kommt der Punkt, dann, wenn es anfängt zu funktionieren und man Zuspruch bekommt, dass dann auch die Leute, ich sag mal, die sich das Maul zerreißen, sich anfangen zu drehen. Na, deswegen dranbleiben, egal wer das auch hört jetzt, auch wenn das ja, ich sag mal, ein paar jüngere Leute hören, dranbleiben und machen. Na, ich sehe das wie du, es ist Chance. Es ist aber auch Herausforderung, ne? Je nachdem, wie ich es darstelle, mache ich uns Feinde oder nicht. Aber da braucht es halt gesunden Menschenverstand. Der ist heutzutage manchmal Mangelware.
Ja, aber Leute, die sich das Maul zerreißen, wird sich eigentlich immer geben, wenn man wirklich, also man kann es, wie ich schon vorhin gesagt habe, man kann es nie, nie allen recht machen.
Ja, definitiv. Deswegen bringt das auch nichts, deswegen nichts zu machen, weil sie werden auch reden, wenn man nichts macht.
Ja.
Wie sieht's denn aus, wenn du eine Botschaft an die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts senden könntest? Was wäre das?
Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Jäger hier spreche, dann muss ich sagen, lasst auch mal oder vertraut auch mal den etwas Jüngeren, sage ich mal. Also es gibt wirklich Teile, das habe ich gehört, dass es wirklich die etwas Älteren, die Jüngeren nicht so gern sehen oder beziehungsweise den Jüngeren nicht so viel vertrauen, wie sie es selber machen oder wie sie es selber machen würden. Deswegen, wo ich sagen muss, okay, lasst mal vielleicht die etwas jüngeren Leute ran, lasst vielleicht die neue Generation ran, weil das haben wir schon immer so gemacht, ist nicht mehr zeitgemäß. Das haben wir vielleicht vor ein paar Jahren noch so gemacht oder vor Jahrzehnten noch so gemacht. Aber jetzt hat sich die Jagd befindet sich in einem unglaublich großen Wandel zurzeit. Die Jagd wird meiner Meinung nach immer jünger und die Jagd wird wichtiger, beziehungsweise es gibt viel, viel, viel mehr Leute, wo wirklich jetzt sich auch interessieren für dieses Jagdliche. Und deswegen muss ich sagen, lasst mal vielleicht jüngere Leute ran oder nicht ran, aber lasst sie mitmachen, lasst sie Ideen einbringen und nicht immer nur so, früher haben wir das so gemacht, das haben wir schon immer so gemacht, das ist, geht nicht anders. Und da muss ich sagen, also das ist einerseits eine Botschaft jetzt an Jägerinnen und Jäger, aber wenn ich jetzt eine Botschaft an Nichtjäger senden könnte, oder mache ich ja jetzt, aber die, dann schaut es euch an, guckt, wo euer, vielleicht euer Stück Fleisch, was ihr auf dem Brötchen oder in der Pfanne liegen habt, herkommt. Überlegt euch, wie ihr das oder ob ihr das so gedacht habt oder schaut euch einfach mal an, was ein Jäger oder wie ein Jäger jetzt weidwerkt so, oder macht. Und wie gesagt, man kann auch einfach mal, wenn man wirklich sagt, okay, ich würde vielleicht mal interessieren mich für einen Jagdschein, man kann auch einfach mal bei der nahegelegenen Jägerschaft von einem einfach mal klopfen, hey, könnte ich bei euch vielleicht mal mit jemandem mitgehen? Ich hätte Interesse dran. Und da ist es dann auch einfacher, wenn man jetzt wirklich dann daraus den Jagdschein folgend macht. Wenn man da wieder an der Jägerschaft anklopft, dann hat man bessere Chancen, auch vielleicht einen Begehungsschein oder so in der Jägerschaft zu bekommen. Also man muss trotzdem gucken, dass man vielleicht vorm Jagdschein vielleicht mal mit rausgeht oder vielleicht sich das mal anguckt und nicht komplett da reingeht. Und was ist denn das? Oder wie, was bedeutet das? Deswegen, schaut es euch an, schaut, wo euer Essen herkommt, schaut, wo euer Fleisch herkommt und genau.
Zwei wichtige Botschaften. Einmal, lasst die Jugend mitmachen und
Genau.
schaut, wo euer Fleisch herkommt. Ja,
Ja.
mein Senf zum ersten Teil ist immer, nur weil ich etwas seit 30 Jahren mache, heißt das noch lange nicht, dass ich das seit 30 Jahren gut mache.
Oder richtig mache.
Oder richtig machen. Das ist so ein bisschen der Punkt, der mich manchmal ein bisschen stört. Ne? Dieser erste Satz, na, wie lange hast du deinen Jagdschein schon? Als wäre Alter oder Jagdscheinalter eine Kompetenz. Ja, wir
Ja.
haben Überschneidungen und sicherlich korreliert längerer Jagdschein auch mit mehr Erfahrung. Gar keine Frage. Aber es gibt mittlerweile so viele Jagdscheininhaber, die haben den halt seit 20, 30 Jahren und trotzdem keine Erfahrung oder verzapfen Müll. Während wir jetzt, ich meine, Emil, du hast 0 Jahre Jagdschein, ne?
Ja.
Du wirst auch, wenn du deinen Jagdschein mit 16 oder 18 machst, erstmal 3 Jahre Jungjäger sein. Ne? Läufst aber halt mit, seitdem du laufen kannst.
Ja,
Ne?
na.
Da kommt mehr zusammen, als wenn du da einen frischen Jungjäger oder fertigen Jungjäger hast, sagen wir es mal so.
Ja, auf
Na,
jeden
das
Fall.
heißt, Kompetenz liegt nicht nur im Alter und nicht nur in der Länge des Jagdscheins.
Genau.
Ja, sehr cool. Willst du da noch irgendwas ergänzen? Irgendwelche finalen Worte?
Folgt Nottan dem
Lustig.
Emil jetzt auf Instagram.
Da kommen wir jetzt zu. Genau. Lieber Emil, du hast es gerade schon gesagt, wenn die Leute ein Gesicht zu dir haben wollen. not.hunting.emil.jet auf Instagram. Kurz und
Genau.
knackig. Da einmal drauf und folgen. Wir arbeiten daran, dass Emils Content hochwertiger
Hey.
wird. Da lernt er gerade viel dazu. Auf jeden Fall gibt er der Jugend eine Chance. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Rede und Antwort stehen. Wir sind hiermit eben durch an der Folge. Ich danke dir, dass du dabei warst, für deine offenen Gedanken, Erfahrungen und dass du auch uns deine Überzeugungen geteilt hast. Und an euch Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da. Das mit den Bewertungen ist echt wichtig, dass Spotify den Podcast weiter ausspielt. Und ja, erzählt auch den Leuten vom Podcast, schickt die Folgen rum, vielleicht auch an Leute, die nicht jagen, weil solche Gespräche brauchen Raum, brauchen Gehör. Und dementsprechend danke ich dir nochmal, Emil, und
Sehr, sehr gern. Danke,
wünsche
dass ich da
euch
sein durfte.
Hörern und dem Emil einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.